Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Jenny und mir gegenüber sitzt wie immer mein Mann, der Andi.
Hallo zusammen. Heute geht es auf eine Insel aus gegebenem Anlass, denn wer träumt nicht davon, ein paar milde Tage bei Sonnenschein zu genießen und dabei gar nicht so weit wegzureisen.
Im Winter,
ja, genau, das sollte man sagen, weil jetzt gerade haben wir ja Winter. Mhm. Und wir sind vor einigen Jahren, ist schon ein bisschen her, gereist auf des deutschen Lieblings Sprachinsel.
Nicht Insel, das wäre ja zu einfach, ne? Dann wüsstet ihr sofort, dass es Mallorca wäre.
Genau, ja, aber
ist es
ja,
aber nicht.
Nein, das, ach so, auf Mallorca lernst du ja Deutsch und nicht eine andere Fremdsprache. Nein, man lernt schon eine andere Fremdsprache, eine Sprache. Und zwar, kleiner Hinweis, wenn ihr noch nicht den Titel des Podcasts dieser Episode gehört habt, bis 1964 war diese Insel und dieses Land britische Kolonie. Und heute ist noch diese Sprache Amtssprache in Schulen und an Universitäten. Und zwar reden wir von der Insel Malta. Dort sind wir über Silvester vor einigen Jahren hingereist, ganz unverhofft, und wir wollen heute über diese Insel plaudern, ein bisschen erzählen, was man da machen kann, unternehmen kann, was es für Aktivitäten gibt, nicht nur im Winter sehr gut, aber auch im Sommer. Also Jenny, wollen wir aufbrechen?
Wollen wir aufbrechen, ja. Ich hänge irgendwie noch an dem Thema Sprachinsel fest. Du meinst, dass wenn Leute Englisch lernen wollen und ihnen das Wetter aber zu schlecht ist in England, dass sie dann den Sprachurlaub auf Malta machen, so, ne?
Exakt.
Ja, okay.
Weil es ist eine ganz
stimmt, kenne ich auch ein paar, die das gemacht haben, ja.
Dass man halt nicht nach England geht zum Sprachlernen.
Sondern da, wo es ein bisschen
nach Malta.
Schöneres Klima hat.
Das ja, waren okay. Zu meiner Schulzeit waren es damals die Exoten.
Ja.
Die dahin gereist sind. So, und wir reisen.
Und
jetzt
wir haben
nach.
Da Urlaub gemacht.
Genau.
Ja.
Genau. Travelisto.
Der Reisepodcast für aktive Familien. Mit Jenny
und Andi.
Ich knüpfe nochmal an das Sprachthema an. Es lässt mich nicht los. Ihr merkt es schon. Also Amtssprache ist ja neben Englisch auch Maltesisch, wobei ich mich an das Maltesisch gar nicht mehr so richtig erinnern kann. Also in meiner Erinnerung haben wir eigentlich die ganze Zeit Englisch gesprochen, oder? Korrigier mich, wie war das?
Mein Schulmaltesisch ist halt nicht mehr so gut.
Ja.
Und man muss auch sagen, viele Ortsnamen sind auf Maltesisch. Und wenn man die sich anschaut, dann wird es schwierig.
Ja, das stimmt. Die Ortsnamen, die waren ein bisschen anders als in sonstigen englischsprachigen Ländern.
Gleich ist so ein bisschen, wie Albanisch. Da sagst du auch irgendwelche wirren Konsonanten, Vokale in ganz schräger Kombination und dann kam irgendwie der Satz raus oder das Wort, und so ähnlich habe ich das auch auf Malta empfunden.
Ja, stimmt. Die Ortsnamen waren schwierig zu merken. Kommen wir gleich zu. Wahrscheinlich sprechen wir auch alle falsch aus.
Seht uns nach.
Ja, genau.
Ja.
Könnt ihr da nachlesen auf dem Blog.
Also, es ist schon ein paar Jahre her. Da waren die Kinder noch relativ jung und wir saßen im Spätherbst hier bei uns zu Hause. Das Wetter war trist und wir haben uns überlegt, wäre es nicht schön, über den Jahreswechsel nochmal so ein bisschen in mildere Gefilde aufzubrechen.
Und ja, dann haben wir angefangen zu recherchieren. Wir waren schon an die Schulferien gebunden, muss man dazu sagen. Also hatten da auch schon das Thema, okay, da reisen, wo alle mit schulpflichtigen Kindern reisen. Und wir sind erstmal gar nicht fündig geworden. Also es war wie immer, kennt ihr vielleicht in den Winterferien, man denkt sich, oh, man könnte mal auf eine schöne Insel, wo es ein bisschen milderes Klima hat, fliegen, und dann sieht man die Preise und nimmt sehr schnell wieder Abstand davon.
Genau, und zu dieser Zeit waren wir noch nicht so die Wintersportler, ne? Da waren die Kinder noch klein, also wir haben noch nicht mit dem Skifahren begonnen. Mhm. Und ich ja persönlich sowieso erst in fortgeschrittenem Alter, du bist ja schon früh auf der Piste gewesen, aber das war noch keine Option.
Und ja, und wir wollten ja auch so ein bisschen
Sonne.
Ne? Ja.
Genau. Mhm. Und dann haben wir es so ein bisschen pragmatisch gemacht und haben das Pferd quasi von hinten aufgezäumt und haben mal geguckt, wo gibt es denn Flüge, wohin? Und wir sind dann schnell ins benachbarte Ausland gegangen, weil wir festgestellt haben, also wir wohnen ja in Köln, und wir haben hier einige Länder um uns herum, ich sag nur Benelux, und da gibt es Flughäfen und da gibt es oftmals, kleiner Reisetipp generell, Flüge, die günstiger sind, als wenn man von Deutschland fliegt. Heutzutage sowieso wegen der Steuer, aber auch damals schon. Mhm. Und so sind wir irgendwie bei einem Ryanair-Flug von Eindhoven nach Malta gelandet.
Genau. Und irgendwie hatten wir Malta nicht so auf dem Schirm, ne? Also wir sind tatsächlich über den Flug darauf gekommen und haben dann erst angefangen, so ein bisschen zu recherchieren. So, ja, das könnte vielleicht was sein. Ja. Ne? Und da ist jetzt natürlich um den Jahreswechsel nicht 35 Grad und Hochsommer und man kann da baden, das nicht. Aber es war schon so um die 20 Grad, also relativ mild. Und man konnte da schon so, wir haben Bilder, wo wir am Strand auch mal kurz ein T-Shirt anhatten. Ne? Also
ganz verrückt.
Genau. Ja, ganz, ja, ja, ganz verrückt.
Also wo liegt Malta überhaupt? Man kann sich fast denken, im Mittelmeer zwischen Sizilien und Nordafrika. Und die beste Reisezeit, wenn man jetzt mal so ganz normal überlegt, würde man sagen, vielleicht Frühling und Herbst. Im Sommer kann es schon ein bisschen wärmer werden. Aber wie du gerade sagtest, wir fanden Malta auch ein perfektes Reiseziel für den Winter. Milde Temperaturen um die 20 Grad, wenig los im Verhältnis oder im Vergleich zum Sommer. Und ja, es war eine perfekte Woche für uns über Silvester, ne?
Ja. Und ich fand es auch schön, eine Woche Zeit zu haben auf so einer relativ kleinen, überschaubaren Insel, denn groß ist sie tatsächlich nicht. Und man konnte da aber einiges machen. Also die Woche, wir haben da einiges erlebt und davon wollen wir euch jetzt mal so ein bisschen erzählen, was wir da gemacht haben.
Genau, nach der Landung haben wir uns zu unserem Mietwagen begeben und mit dem waren wir dann fortan auf der Insel unterwegs und die ist wirklich nicht lang. Ich glaube, die sind nur knapp, weiß ich nicht, 40 Kilometer von der einen zur anderen Seite. Also man kann an einem Tag locker von A nach B, C, D und wieder zurück nach A kommen. Kein Problem, wenn man denn mit dem Linksverkehr vertraut ist. Aber das ist ja eigentlich auch kein Problem. Das haben wir schon öfters gemacht. Und ich glaube, wenn man einmal am Steuer sitzt und sich so ein bisschen orientiert an den anderen, dann klappt das eigentlich ganz gut.
Fun Fact am Rande. Ich meine, Malta ist das dicht besiedelste EU-Land. Richtig. Ich dachte vorher immer, das wären die Niederlande. Ich glaube aber, die kommen erst auf Platz zwei. Davor kommt erstmal Malta.
Ja, und wenn du jetzt mit solchen Fakten ankommst, dann haue ich auch noch einen raus.
Ja, bitte.
Die Hauptstadt Valletta
ist
nämlich, und jetzt muss ich überlegen, wie ist es nochmal, mit 15.000 Einwohnern, früher waren es 9.000, mittlerweile 15.000, die europäische Hauptstadt mit den wenigsten Einwohnern.
Ja.
Kann man so sagen.
Auf der Insel, die am dicht besiedelsten ist.
Mann, ey, eine Insel
Wahnsinn,
der Rekorde,
oder?
Genau. Ja. Also, wir waren mit dem Mietwagen unterwegs und sind im Hotel in Bugibba untergekommen. Und da waren wir eigentlich ganz froh. Es war so ein klassisches, ich sag mal, gar nicht despektierlich, so ein Touristenhotel. Mhm. So mit Pool, mit
unten. Das war ja auch eins unserer Suchkriterien. Genau. Ne? Pool, es hat auch einen schönen Außenpool oder so eine ganze Poollandschaft, da haben wir auch drauf geguckt, nur da hatten wir jetzt nicht so viel von im Dezember, Januar, sondern wir hatten als ein Hauptsuchkriterium, es soll ein Indoor-Pool vorhanden sein und das haben wir dort gefunden in dem Hotel.
Genau, also danach haben wir ausgesucht und wie es der Zufall wollte, gab es auch noch All-Inclusive, das war ganz praktisch, wobei wir mittags meist unterwegs waren, also konnten wir das nicht wahrnehmen so im Detail, aber Frühstück, Abendessen haben wir dort eingenommen.
Ja, aber wenn wir nachmittags wiederkamen, da gab es da doch noch so ein Kuchenbuffet, auf das sich die Jungs gestürzt haben.
Und man muss auch sagen, es war auch ganz schön, ich erinnere mich noch dran, die Silvesternacht haben wir in einem Restaurant da verbracht, da haben wir uns einen Tisch reserviert und ich sehe uns noch, wir hatten so komische so Pappkronen
so
und Hütchen auf, ne?
Und
das war auf jeden Fall lustig.
Irgendwelche Tröten.
Das war auf jeden Fall sehr lustig in Bugibba. Man muss ehrlich sagen, also Bugibba ist jetzt nicht das reisetechnisch und architektonisch schönste Reise-Highlight der Insel, aber es ist ein guter Ausgangspunkt, um von dort aus die Insel zu erkunden.
Also es ist ein Touristenort, nur ich fand das irgendwie nicht so schlimm, als wir da waren. Ich weiß nicht, wie es im Sommer dort aussieht, wahrscheinlich ein bisschen anders. Im Dezember oder um den Jahreswechsel war da ja fast niemand, ne? Also auch, ich meine, in unserem Hotel, da waren schon einige Leute, aber ansonsten war es da nicht so voll und dadurch hat es irgendwie auch nicht gestört und es war so eine gute Basis, weil man von da aus alles gut erreichen konnte und dann haben wir halt Ausflüge gemacht.
Genau. Und lass uns doch einfach mal so der Reihe nach die Ausflüge so durchgehen. Starten wir mal mit der Hauptstadt Valletta, ne?
Ja, gerne.
Die haben wir ja eben schon erkundet und ich kannte Valletta vorher, also damals war es mir gar kein Begriff. Ich wusste nur damals noch so beim Fußball im UEFA Cup, wenn irgendwelche deutschen Mannschaften gegen Valletta gespielt haben, war es immer ein Zeichen dafür, dass die deutsche Mannschaft eine Runde weiter war, weil die jetzt, sag ich mal, so nicht im ersten Regal
bei 9000 Einwohnern
gespielt haben. Viel zu Unrecht, weil Valletta ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt und seit 1980 UNESCO-Weltkulturerbe.
Und war auch mal vor kurzem europäische Kulturhauptstadt. Ich glaube, 2018 war das. Also auch ganz, ganz frisch.
Genau. Und ja, das Ganze, die Stadt ist umgeben von einer Stadtmauer. Deswegen muss man erstmal dorthin. Und wir sind mit dem Auto dorthin gefahren. Es gab in der Nähe von Floriana einen Parkplatz. Das ist so ein anderer Stadtteil. Beziehungsweise da gibt es ganz viele Städte, die ineinander übergehen. Mhm. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Und dann gibt es da ein modernes Citygate. Und dort sind wir durchgegangen, also quasi über einen großen Graben, der die Stadt umgibt, durch die Stadtmauer durch, durch das Tor durch. Und dann gibt es die Republic Street. Und die führt einmal quasi durch die Altstadt bis runter ans Meer, ans Fort St. Elmo. Und auf dem Weg findet man eigentlich so ungefähr alles, was wichtig ist. Und was,
ja, und dann hat man auch Valletta gesehen.
Ja.
Nein, also es ist sehr kompakt, es ist eben nicht groß, aber das war für unsere Zwecke auch so gut. Denn wir waren da und es war sogar noch weihnachtlich geschmückt. Genau. Also da war noch so Weihnachtsbeleuchtung, Stände aufgebaut und man konnte da so ganz nett langschlendern vor dieser leicht kitschig schönen Kulisse. Das war für unsere Zwecke eigentlich perfekt.
Ich fand es ein bisschen irritierend, es roch immer noch nach Glühwein.
Ja.
Und das bei so 20 Grad, also da hatte ich jetzt wenig Lust auf einen Glühwein.
Du hast auch nicht bei minus 20 Grad Lust auf Glühwein.
Doch, wenn es wirklich kalt ist, dann trinkst du so ein Schlückchen Glühwein, das ist ja schön, aber doch nicht bei milden 20 Grad, das fand ich ein wenig verstörend. Wir haben aber ein paar Kekse gekauft, weiß ich noch, die waren sehr lecker, ne?
Ja, stimmt.
So, dann geht man halt eben diese Republic Street entlang und dann kommt man automatisch an der St. John's Kathedrale vorbei. Und das ist, ja, eine der größten Kathedralen da und die ist ganz berühmt, das muss ich mal sagen. Ich habe ja auch mal in meinem Studium so ein bisschen Kunstgeschichte am Rande gestriffen.
Hau raus.
Da ist das Meisterwerk Caravaggios ausgestellt oder da wird es präsentiert und zwar die Enthauptung Johannes des Täufers. Also ein ganz, ganz berühmtes Gemälde, was man da anschauen kann. Mhm. Und es ist eh eine sehr, sehr prunkvolle Kathedrale. Also ich erinnere mich noch an dieses Gewölbe, dieses Dach, wenn man da hochgeguckt hat, das war, also ich erinnere mich nur an Gold.
Mhm. Ja, und das ist auch das Coole da, finde ich, weil auf der einen Seite sieht es aus wie in Italien und auf der anderen Seite merkt man noch überall den britischen Einfluss von der Kolonialzeit, dass man zum Beispiel, ne, ich erinnere mich an Fotos, die wir gemacht haben mit so einer typischen roten britischen Telefonzelle, wo der Matto als Zweijähriger oder wie alt er da war, Vierjähriger daneben steht. Das war irgendwie, diese Mischung ist irgendwie total schön.
Ja, es ist sowieso, also die Stadt strahlt irgend so einen besonderen Charme aus, so prunkvolle Gebäude, dann gibt's diese engen Gassen, also das ist dann wieder so ein bisschen Richtung Italien, ne? So enge Gassen, so richtig schöne
und immer
schöne,
der Blick aufs Meer drumherum, ne?
Das Altstadt. Ist auch total schön. Ja, weil das ist ja wie so eine schmale Landzunge und du kannst manchmal also wirklich links und rechts das Meer dann sehen, ne? Weil es wirklich sehr, sehr schmal ist.
Ja.
Dann gibt es halt diese typischen Balkone, also es war wirklich irgendwie unheimlich toll, man hatte das Gefühl, man geht so wie so durch so eine Live-Kulisse, durch so ein Museum lang, ne? Und dann gab es einmal die Merchant Street. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die erinnerst. Das war, wie der Name schon sagt, so eine Marktstraße. Mhm. Und da gab es einen möglichen Tinnef.
Ja, Tinnef. Genau. Ja.
Ja. Unter anderem auch Ritter.
Oh ja, ich erinnere mich an die Ritter.
Und ich glaube, Valletta,
mussten wir, glaube ich, ein paar kaufen.
War die Stadt oder ist die Stadt der Ritter?
Mhm.
Und ja, das war sowieso spannend, ne? Weil deswegen kommt auch dieser Malteserorden, glaube ich, auch zustande. Ne?
Mhm.
Also ich weiß noch, es war 1530, ich kann mich noch erinnern, als ob es gestern gewesen wäre. Da sind die Ritter des Johanniterordens nach Malta geflüchtet, haben dort am Hafen, am heutigen Hafen, eine Befestigungsanlage gebaut und haben sich dort gegen die Osmanen gewehrt.
Mhm. Und das wird nun täglich gefeiert.
Genau, ja.
Ja.
Genau. Wollen wir es vorwegnehmen?
Ja.
Da hau raus.
Ja, Kanonenschüsse gibt's zur Mittagszeit, weiß ich nicht, Schlag 12 oder wie viel Uhr war das?
Ja.
Ein Highlight, nicht nur für Erwachsene, sondern vor allem auch für Kinder, da live dabei zu sein.
In den Upper Baraka Gardens gab es die.
Schön, schön ausgesprochen.
Sehr gerne. Ja. War es das Englisch oder Maltesisch?
Keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht. Naja, jedenfalls nach diesem Angriff, der dauerte übrigens ein halbes Jahr zwischen, also die Osmanen haben es versucht, konnten die Ritter erfolgreich abwehren und dann haben sie sich danach gedacht, jetzt haben wir hier schon mal eine Festigungsanlage gebaut, jetzt können wir auch direkt hier bleiben. Also sie siedelten an und blieben auf der Insel und gründeten Valletta, bauten die Stadt aus und auch die weiteren Städte. Und das ist nämlich so, deswegen ist vielleicht auch das ist ein bisschen trügerisch. Valletta ist zwar klein, aber das Siedlungsgebiet drumherum ist natürlich deutlich größer. Leben Hunderttausende von Menschen. Es gibt die sogenannten Three Cities. Das sind quasi also auf so mehreren Landzungen in einer Bucht oder mehreren Buchten
die nebeneinander. Gehen ineinander über genau. Sozusagen.
Ja, so und deswegen. Und auf diesen, es gibt einmal die Upper und Lower Barakka Gardens. Und auf, wie wir gelernt haben, eben auf den Upper Barakka Gardens, ich möchte immer wieder wiederholen, da gab es diese Kanonenschüsse und da kann man auch super auf diese Three Cities gucken, also die sind dann genau gegenüber, wir sind auch im weiteren Verlauf auch mal auf die andere Seite gefahren, um dann von da aus, also der gegenüberliegenden Seite der Bucht, auf Valletta zu schauen. Also
wir haben da viel Zeit verbracht und auch mit Kindern, da gibt es viele Dinge zu tun und zu erleben und zu sehen, also da sind auch so Spielplätze und da können die Jungs irgendwie ganz gut, oder Mädels natürlich auch, in unserem Fall Jungs, Entschuldigung, ganz gut rumklettern.
Ja, ich weiß noch dieses komische Hüpfding da.
Diese Wackeltiere gab es da. Also man kann da einige Zeit verbringen mit Kindern.
Und es war tatsächlich auch so, dass wenn man von unserem Ort Bugibba dahin gefahren ist, dann kommt man eigentlich ganz gut voran. Und dann plötzlich, wenn man kurz vor Valletta ist, dann kommt man in so einen, sag mal, Anführungsstrichen Stau. Weil natürlich da knubbelt sich halt dann, ne? Da wird's dann halt so aufpassen, wenn man nicht zur Rush-Hour da hinkommt.
Ja, ne? Wir waren natürlich, muss man dazu sagen, auch zu einer Zeit da, wo alle frei haben. Ja, ne? Also wir sind ja kurz vor Silvester dort angekommen und dann noch ein paar Tage im Januar da geblieben, also eine Woche lang. Und zum Stau kommen wir gleich noch bei den anderen Ausflügen. Also da hat sich's ein bisschen geknubbelt, aber ich fand's nicht schlimm. Irgendwie hat sich's dann auch wieder verteilt.
Genau. Und es war ja tatsächlich auch der einzige Ausflug, sage ich mal, und der städtische Ausflug. Ja. Ne? Weil jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und ich habe das Gefühl, wir waren mehrfach da oder sind die Strecke regelmäßig gefahren, denn wir sind sind an die Küste gefahren. Mhm. Valletta hat natürlich rundherum eine Küste, wen wundert's? Meist ist es eine Felsenküste. Das ist manchmal ein bisschen schade. Es gibt zwar einige Sandstrände, aber es gibt eine sehr spektakuläre, tolle Felsenküste. Mhm. Und
wenn man einen Strand will, haben wir ja gleich noch einen Tipp.
Genau. Ne? Und da sind
wir jetzt ja nicht vorgreifen.
Zur Blue Grotto gefahren. Mhm. Und die Blue Grotto ist eine Grotte, mit der man in die man mit einem Boot hineinfahren kann. Das ist eine sehr spektakuläre Küste. Man konnte von oben, vom der Straße aus oder von so einem Parkplatz auch schon sehen, das ragte so ein Felsarm über ins Wasser und so ein kleiner Hafen, da sind wir hingefahren.
Also Blue Grotto ist sehr präsent auf Malta, würde ich sagen.
Genau.
Und das Highlight.
Wir wollten halt mit dem Boot in diese Grotte fahren.
Ja, wie jeder, der nach Malta kommt, würde ich mal sagen. Aber kommt jetzt die Wetterverhältnisse. Das ist halt ein Nachteil, wenn man im Winter dorthin fährt. Der Wellengang war zu stark und die Grotte war zu voll mit Wasser, sodass wir keinen Ausflug machen konnten. Und das war natürlich so ein bisschen enttäuschend, ne, weil wir dann gedacht haben, okay, wir kommen nochmal wieder, dann sieht's wahrscheinlich anders aus. Aber wir haben es, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, nicht hingekriegt in der Zeit, in der wir da waren. Wir sollten vielleicht nochmal im Frühling, im Sommer oder im Herbst wiederkommen.
Ja. Und ich erinnere mich dran, wir haben, glaube ich, versucht herauszufinden, ob irgendwer uns eine Telefonnummer geben kann, damit wir vorher anrufen können. Das ging nicht. Also sind wir dann ein paar Tage später nochmal hingefahren mit dem gleichen Ergebnis. Du sagtest es schon. Kleiner Wehmutstropfen war dann halt, da stand irgendein Mensch, der hatte so eine Eule auf dem Arm und dann durfte.
So ein Riesen-Uhu.
Ja. Und dann durfte der Milan.
Ich glaube, der hat gemerkt, wie enttäuscht der Milan war, ne? Und dann hat er ihm so einen Falkner-Handschuh angezogen.
Und meinte, komm, sei nicht traurig.
Und Uhu auf den Arm
gesetzt. Nimm den Uhu statt der Blue Grotto. Der Junge
war glücklich.
War überrascht.
Wobei auf dem Foto sieht er ein bisschen überrumpelt aus.
Ich glaube, der Uhu war deutlich größer als er. Ja. Ne? Also es war auf jeden Fall eine nette Anekdote. Dann gab es halt eben ein Uhu statt einer Grotte.
Auch schön.
Aber nichtsdestotrotz kann man da ganz schön lang spazieren. Ich mochte diesen kleinen Hafen. Es ging ja so ein bisschen abschüssig runter. Und dann sind wir nochmal so einen kleinen Steg entlang gegangen. Und ganz in der Nähe sind wir nochmal weitergegangen, beziehungsweise gefahren, haben dann eine kleine Wanderung gemacht zum St. Paul's Pools. Das ist so eine ruhige, felsige Bucht mit so einer Aussparung. Also das Wasser hat sich da so den Weg in den Felsen reingefressen. Da kann man im Sommer natürlich schön da oben liegen und dann ins Wasser springen. Das sah sehr verlockend aus. Sah im Winter auch schön aus, aber ich hatte jetzt unbedingt nicht Lust, da reinzuspringen. Nee,
selbst ich. Also ich springe ja sonst eigentlich überall ins Wasser, aber das hat mich jetzt auch nicht so gereizt. Dafür war es doch ein bisschen zu frisch. Genau. Also das wären so Punkte, wo es sich nochmal lohnen würde, in einer anderen Jahreszeit wiederzukommen, würde ich sagen.
Ich glaube schon, dass das ganz interessant ist, da auch mal so Badeurlaub zu machen, denn es gibt natürlich da auch zahlreiche Möglichkeiten. Es gibt hier noch Nachbarinseln, vielleicht kommen wir mal da
drauf. Ja, schöne Überleitung zum nächsten Punkt, ne? Das war unser nächster Tag, wo wir einen Ausflug gemacht haben. Denn wenn man auf Malta ist, dann muss man nicht nur in Anführungszeichen auf Malta bleiben, sondern es gibt auch Nachbarinseln, zum Beispiel die kleine Schwesterinsel, das ist Gozo. Und das lohnt sich auf jeden Fall für einen Tagesausflug. Wir waren so einen halben Tag da, jetzt kommt die Staugeschichte, also da war das Neujahr? Als ja, wir da waren, ich glaube schon, ne? Da wollten irgendwie alle nach Gozo. Ja. Und wenn man da diese Küstenstraße auf Malta langfährt und dann sieht man schon so, ach du Schreck, mehrere Kilometer Stau und dann siehst du diese Fähren, das ist wirklich ganz nah. Es gab zum Glück nicht nur eine, die da hin und her fuhr, sondern drei oder so. Also eine relativ hohe Frequenz, die fahren auch nur 20 Minuten oder so oder eine halbe Stunde, es geht ganz schnell. Aber als wir den Stau sahen, waren wir schon kurz davor, wieder umzukehren. Nur leichter gesagt als getan, das ging dann auch nicht mehr, weil hinter uns sich dann auch schon wieder ein Rückstau gebildet hat.
Das ist auch echt fies, weil diese Straße, man kam über so einen Hang und dann konnte man so schön runtergucken so, und dann sah man, was so vor sich
ja,
so bildet.
Und dann waren wir da so ein bisschen gefangen.
Aber
irgendwie ging es dann auch.
Ja,
ne?
Es ging, glaube ich, relativ schnell. Also ich habe jetzt nicht so in Erinnerung, dass wir da ewig gestanden haben. Es sah dramatischer aus. Und dann ging es dann doch relativ zügig.
Nee, es war eher so bei der Rückfahrt, ne, dass wir da gedacht haben, so, oh, lass mal ein bisschen Puffer einplanen, damit wir noch mit der letzten Fähre wieder zurückkommen.
Ja.
Ich weiß nicht mehr genau, um wie viel Uhr die ging, aber da weiß ich noch, das Thema hatten wir dann auf der Rückfahrt. Ne?
Auf jeden Fall ist ja ein Besuch von Gozo ein absoluter Muss. Also Gozo ist natürlich deutlich weniger bevölkert, weil da gibt es halt nicht dieses Ballungsgebiet um Valletta herum. Es ist viel ländlicher und es gibt einfach eine wunderschöne Küste. Und jetzt kommen wir raus, wir waren nämlich 2016 da und wir kamen noch in das Vergnügen, das berühmte Azur-Window anzuschauen. Mhm. Und zwar ist das ja ein sehr markanter Felsbogen, der ins Wasser ragt. Das ist eine Felsbrücke, ne? Kann man, glaube ich, ganz gut beschreiben.
Ja, kennt ihr vielleicht noch von Instagram? Von früher, denn das Azur-Window gibt es in dieser Form nicht mehr.
Also das ist krass, weil da sind vereinzelt auch Leute draufgeklettert. Ich glaube, das war eigentlich
auch
verboten.
Als wir da waren, da standen da oben und ich meine, das ist ja total hoch oder war total hoch. Da siehst du da die Leute stehen, ich so, mein Gott, wenn das jetzt einkracht und ja.
Ich weiß, wir standen so oben und haben so rüber geschaut, ne? Mhm. Weil wir hatten Glück, denn ein Jahr später oder 2017, ich weiß jetzt nicht genau wann im Jahr, in einer stürmischen Nacht ist das Azur-Window eingekracht, eingestürzt, hat das Meer sich geholt. Und ist natürlich auch so ein bisschen schade, weil das war so eines der markantesten oder sogar das markanteste Landschaftssymbol von der Insel. Und das war dann plötzlich weg eines Morgens. Ne?
Ich meine, die Landschaft ist ja immer noch total schön. Ne? Also man geht da so Felsküste entlang, guckt auf diese Klippen. Das ist auch ohne das Azur-Window toll. Und es gibt ja auch Pläne, es irgendwie wieder aufzubauen in irgendeiner Form. Aber also die Landschaft an sich ist ja auch total toll auf Gozo. Ne?
Also das habe ich gelesen und wir sind jetzt gar nicht so sicher, wie realistisch oder wie ernsthaft das betrieben wird.
Ich kann das auch nicht so richtig vorstellen.
Ich habe auf jeden Fall irgendwo gesehen, dass ein Architektenbüro anscheinend so einen Plan erstellt hat, dieses Azur-Window wieder aufzubauen, und zwar aus spiegelnden Polygonen und quasi dieses Azur-Window, diesen Felsen nachzustellen und daraus quasi eine offizielle Plattform zu machen, auf die man wirklich gehen kann und die sicher ist. Also das sieht auf jeden Fall total abgefahren aus und es wäre echt spannend, wenn das wirklich umgesetzt werden würde. Ich weiß es gerade nicht oder wir wissen es nicht, aber auf jeden Fall eine abgefahrene Idee.
Und auch ohne Azur-Window lohnt sich auf jeden Fall der Ausflug nach Gozo zu fahren. Ne? Und das ist wirklich easy mit der Fähre. Also das kostet nicht viel, das geht total schnell. Man kann da easy hinfahren. Und da hat man einfach noch mal ein bisschen mehr Natur und auch schöne Strände. Also wir waren zum Beispiel an der Rumla Bay, das ist der goldene Sandstrand auch genannt. Und das ist einfach ein ganz toller Strand mit super schönem Ausblick, wo man auch mit den Kindern, ne, wir waren da lange, die haben da irgendwie Burgen gebaut und saßen da. Und das waren nämlich auch die Fotos, wo die dann auch ihre dicken Jacken ausgezogen haben und ihre Hosen. Und da waren wir auch ganz alleine, ne? War wirklich niemand.
Da sind ja auch mit den Füßen ein bisschen ins Wasser gelaufen und so. Ja. Und da waren wir relativ lange. Es war ein total schöner Strand.
Ja.
Ich wollte mal nochmal sagen, da wo das Azur-Window war, das war die Dwera Bay. Und da erinnerst du dich noch dran, das hat mich so ein bisschen an Australien erinnert. Da gab es so, wie so durch den Wind geformte Felsen, die bildeten so gelbliche Wellen. Da sind wir so entlang gegangen. Und dann ging man so ein bisschen weiter. Da stand dann in so einer Bucht ein riesiger Felsen, der Fungus Rock oder Fungus Rock. Also der sehr markant war. Also da gab es überall richtig tolle Landschaft. Das hat richtig Spaß gemacht.
Ja, das ist echt schön.
Also von daher lohnt sich das auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt oder wüsste mal gern, wie es dann da wirklich im Sommer ist. Denn wenn man zwischen Gozo und Malta noch einen kleinen Zwischenstopp einlegen möchte, dann gibt es da die kleine Insel Comino. Ah,
ja,
und die muss im Sommer ein wahres Badeparadies sein. Also es ist eine autofreie Insel, man kann da irgendwie abgelassen werden oder aussteigen, mit dem Boot hinfahren und dann drauf herumwandeln. Und da gibt es aber wunderschöne blaue Buchten, Lagunen. Ich glaube, die eine heißt auch Blue Lagoon, die wird immer beworben überall mit Ausflügen, also im Winter ist es jetzt nicht so attraktiv. Das muss ein totales Bade- und Schnorchelparadies sein, sieht wirklich karibisch aus da, aber im Sommer halt.
Ja, genau, also das würde auch für den Sommer sprechen.
Genau.
Okay, also ein super Tagesausflug von Malta aus. Übernachten kann man auch auf Gozo, wir haben es jetzt nicht ausprobiert, aber ich würde auf jeden Fall einen ganzen Tag einplanen, denn sonst ist es zu schade, ne? Weil es einfach so schön da ist und man da so viel machen kann. Also wenn ich nochmal hinfahren würde, würde ich früher losfahren und dann wirklich einen ganzen Tag da sein. Wir waren am Ende nur einen halben Tag oder so da. Ne?
Ja, es lag aber auch an dem leckeren Frühstücksbuffet bei unserem
Hotel.
Das
kann natürlich auch sein.
Das hat so ein bisschen aufgehalten. Ne? Ja, aber wir sind ja auch oft nach dem Frühstück losgefahren, waren so am späten Nachmittag da, als wir nochmal bei uns im Hotel in den Pool gesprungen sind und dann uns langsam fertig gemacht haben fürs Abendessen. Ne?
Ja.
Und da war ja auch früher so ein bisschen früher Feierabend bei uns. Ne? Da gab es nicht so wie heute, dass die Kinder uns quasi abends noch in Anführungsstrichen überleben, dass wenn wir schon ins Bett gehen, dann bei denen
der
Tag richtig erst losgeht. Ne? Ja. Ich erinnere mich auch noch an sehr schöne Wanderungen und die konnten wir auch mit den Kindern gut machen. Mhm. Und da bietet sich Malta natürlich wunderbar an. Und wir sind einmal zur Golden Bay gefahren und sind da die Küste entlang gewandert. Und da haben wir auch noch Bilder, wo die Kinder da am Sandstrand sitzen.
Ja.
Da hatte der Matto seine Hose ausgezogen, aber seine dicke Daunenjacke und Mütze. Ne? Das sah sehr lustig aus. Ja. Er ist dann barfuß da rumgegangen und dann haben sie auch Sandburgen gebaut und wir sind da lang spaziert. Und dann sind wir auf dieses, jetzt muss ich mal wieder aufpassen, ein Tufia gegangen. Das ist eine Bay, also eine Bucht. Und da gibt es wieder unheimlich viele spektakuläre Felsformationen, tolle Ausblicke. Also es ist wirklich ständig ein Highlight. Es macht Spaß, da lang zu laufen, weil jede Ecke wieder einen neuen Blick auf diese Landschaft zu bieten hat.
Mhm.
Wollen wir weitermachen?
Gerne. Cities?
Ja,
Natur, Strände, haben wir jetzt einiges von erzählt oder fehlt noch was zu Strand und Natur? Nee, ne?
Nein.
Das waren, glaube ich, die Highlights.
Genau, die wir so erlebt haben. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr Küstenlandstriche, aber das waren so die wir entdeckt haben die wir auch nicht entdeckt haben, siehe Blue Grotto.
Ja.
Wir haben eben gesagt, okay, das war's mit den Städten, aber wir haben natürlich noch mal die andere der Three Cities besucht oder eine der anderen, ne?
Mhm.
Vittoriosa, auf Maltesisch Bürgu genannt.
Ja, das sind jetzt die komischen Namen, ne?
Okay, jetzt übernimm du, weil sonst reite ich mich hier in die Nesseln.
Also ehrlich gesagt gehen diese Three Cities in meinem Kopf so ein bisschen, vermischen sich so ein bisschen, muss ich gestehen, weil sie auch so ineinander übergehen. In meiner Erinnerung sind sie alle am Meer, sind alle befestigt, haben alle so Forts, wo man ja schön spazieren gehen kann, was man sich angucken kann und einfach tolle Ausblicke hat, genauso wie in Valletta. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr genau, was jetzt zu welcher dieser Three Cities gehörte.
Also man sieht es ja, wenn man die Karte hat. Es gibt noch dieses Vittoriosa, dann St. Clair und Cospicua. Kua oder Cosby Chua.
Oder einfach Bormla.
Ja, Bormla. Ja.
Ist einfacher, oder? Ja,
genau. Also das, wie du sagtest, mittlerweile Städte voller Charme. Ja. Man hat immer einen Blick auf den Grand Harbor und auf Valletta und einfach mal hinfahren und auf sich wirken lassen, spazieren gehen. Es gibt dann auch viele Läden, kleine Einkaufssträßchen, es gibt Restaurants, es gibt Museen. Also da muss man sich einfach mal drauf einlassen. Wir waren halt eben mit kleinen Kindern da und da hat es gereicht, wenn wir einfach mal so ein bisschen durch die Städte lang spaziert sind. Und
ja, und das passt ja auch ganz gut. Ne? Das war ja so die Ritterzeit der Jungs. Also Befestigungsanlagen waren da relativ hoch im Kurs. Und ein sehr, sehr großes Highlight haben wir noch für vor allem kleinere Kinder. Wobei, ich fand es auch als Erwachsene toll.
Das war ganz cool, ja.
Das weiß ich nicht, ob ihr das wisst. Mir war es vorher nicht so präsent, dass Playmobil eine sehr große Fabrik auf Malta hat und mehr oder weniger alle Playmobil-Figuren dort hergestellt werden. Und diese Fabrik kann man besuchen, was wir getan haben. Man kann da spielen mit Playmobil, man kann aber auch hinter die Kulissen blicken. Und also wenn man mindestens 5 Jahre alt ist, deswegen mussten wir uns aufteilen, der Matto war damals noch nicht 5, also ich habe mit ihm weiter gespielt und du hast mit Milan zusammen hinter die Kulissen geblickt.
Ja,
das heißt, du kannst davon noch ein bisschen mehr erzählen als ich.
Jetzt mach hier den Leuten nicht die Nase lang, wie man so schön sagt, denn ich glaube, ich habe nochmal recherchiert, dass es diese Führung gar nicht mehr gibt.
Ups, ja.
Ja. Also wir waren die Letzten.
Okay, also nach spielen uns, kann man gesagt, hoffentlich.
Das reicht, wir lassen hier keinen mehr rein.
Jetzt reicht.
Nein, es gibt den Playmobil Funpark.
Ja.
Das ist wie so ein kleiner Freizeit, wirklich klein. Also es ist jetzt nicht mit Wasser, Wildwasserbahn oder Achterbahn, sondern das sind so kleinere Spielplätze. Und
wie du also sagtest, für kleinere Kinder super.
Und Räume voller Playmobil.
Ja, das war schon das sehr beeindruckend.
Alles, das war der Hammer. Und dann
alles,
haben die Jungs
da gab es wirklich alles. Ne?
Genau.
Ja.
Ja.
Wir waren da auch lange.
Das war auch, also ich fand es auch irgendwie cool. Das war
war's auch.
So wie alles voller Playmobil und dann auch überall standen auch Playmobil-Figuren. Alles war irgendwie gefühlt aus Playmobil gemacht und es war irgendwie ganz abgefahren. Ne?
Ja.
Und ja, Milan und ich durften dann tatsächlich eine Zwei-Mann-Tour machen. Ich hatte einfach gefragt, habe gesagt, pass mal auf, wir würden gerne darüber berichten. Können wir auch zu zweit eine Tour machen? Dann haben die nochmal eine Ausnahme gemacht. Mhm. Also es gab normalerweise größere Touren, aber wir haben dann eine exklusive Tour bekommen. Bin ich auch sehr dankbar noch im Nachhinein. Und dann haben wir geschaut, wie das Ganze da vonstatten geht. Und das ist wirklich total abgefahren, wenn man da in diese Fabrikhalle geht. Man kennt das ja, hat so ein bisschen was von Sendung mit der Maus, wenn man so sieht, wie so die Maschinen kommen, dann werden da irgendwelche Köpfe geliefert, die
dann
fallen
die
in
Arme,
einen,
die Beine.
Genau, ja, ne, den einen Eimer und so. Und dann durften wir uns am Ende auch selber so eine Figur zusammenbauen. Und die stand dann auch irgendwie so Valletta oder Malta Playmobil Tour irgendwie drauf. Und dann konnten wir uns dann aus verschiedenen Frisuren, also es gibt ja immer, wobei die haben ja immer die gleiche Frisur, Männer-Weiblein-Frisuren, aber dann in verschiedenen Farben. Da konnte man so noch Accessoires, eine Mütze oder so dazu holen. Das war echt ganz cool. Und ich glaube, die Figur, die fliegt hier irgendwo noch rum. Die habe ich beim Umzug letztens noch gesehen.
Ja, guck mal.
Diese Malta Playmobil Figur. Also, Stand jetzt, wie gesagt, nach meinen Recherchen kann man diese Tour nicht mehr machen, aber mit kleinen Kindern lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen und sich das anzugucken. Ist auf jeden Fall sehr lustig, dass das fränkische Playmobil auch auf Malta präsent ist.
Ja, Fazit?
Fazit, kommen wir zum Fazit?
Ja, würde ich sagen.
Mhm.
Also, Malta, eine Überraschung für uns. Im Winter perfektes Reiseziel mit kleineren Kindern. Es gab viel zu tun, viel zu erleben. Ich fand die Mischung gut aus einerseits Stadt, Kultur, auf der anderen Seite Natur, draußen sein, dann auch noch sowas Abgefahrenes wie Playmobil-Fabrik. Also diese Mischung hat mir total gut gefallen. Und dadurch, dass es so kompakt auf der kleinen Insel ist, dass man so einen Ausgangspunkt hat, wahrscheinlich könnte man es sogar auch ohne Mietwagen machen. Wir fanden es eben praktisch, weil wir die Woche da waren und den Mietwagen hatten, um dann doch alles relativ zügig erreichen zu können. Geht wahrscheinlich auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Für unsere Zwecke war es ganz praktisch, ein Auto vor Ort zu haben.
Ja, dann musst du halt gut zu Fuß sein, ne? Weil manchmal war es ja schon gut mit kleinen Kindern, dass man so zumindest zu so einem Parkplatz fährt, der möglichst nah an der Bucht ist, wo man dann von da aus dann losmarschieren kann. Ne? Und da ist natürlich
dafür war's schon
überall
praktisch, ne?
Eine Bushaltestelle, aber auch das wäre möglich.
Ja.
Ne? Also es ist wirklich überschaubar und das ist ja eben das Reizvolle, dass man sehr viel auf engstem Raum geboten bekommt.
Ja,
ja, vielleicht, wenn wir dann nochmal im Sommer hinfahren irgendwann oder im Herbst.
Oder im Frühling.
Oder dann.
Mhm.
Auf jeden Fall ist Malta ein Reiseziel, was vielleicht als Geheimtipp echt ganz gut für den Winter ist, aber sicherlich auch ein ganzjahres Reiseziel.
Genau, nächstes Mal können wir dann über das Baden in St. Paul's Pools und wo auch immer berichten.
Genau. Wenn euch das ganze Thema interessiert, dann schaut doch mal auf unserem Blog vorbei, www.travelisto.net. Da gibt es eine ganze Reihe von Artikeln über unseren Malta-Aufenthalt, auch über die einzelnen Stationen. Könnt ihr auch mal sehen, wie es so beim Playmobil Funpark war oder wie das Azur-Window damals ausgesehen hat.
Genau.
Und wenn ihr demnächst keine weitere Podcast-Episode verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Wir würden uns sehr freuen.
Genau.
So, dann sagen wir auf Maltesisch.
Ja,
was sagt man da? Sagen wir einfach auf Englisch. Bye, bye. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Macht's gut. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.